Liebe Gemeinde, bei solch besonderen Anlässen wie diesen, dass wir heute Ostern, dass wir Auferstehung Jesu feiern, schaue ich gerne mal im Internet nach, was so meine Umfragen ergeben zu dem Thema, das gerade dran ist. Das habe ich auch jetzt wieder gemacht. Es gibt zwar manchmal sehr unterschiedliche Aussagen dazu, aber drei Dinge fand ich doch ganz interessant. Zum einen, an die Form des Lebens nach dem Tod, so wie es wir glauben drei von vier Deutschen, drei von vier von zehn Deutschen so, also einfach 30-40% glauben an irgendeine Form des Lebens nach dem Tod. Im Glaubensbekenntnis sprechen viele ja in den Kirchen am dritten Tage auferstanden von den Toten. Diesen Satz aus diesem Glaubensbekenntnis der Apostel unterschreibt nicht einmal die Hälfte aller Kirchgänger. Die traditionelle christliche Auffassung, eine Auferstehung der Toten durch Gott, die auch den Körper einschließt, unterschreiben etwa 10%. Wie dem auch sei, schon der Apostel Paulus hatte sich mit kritischen Fragen nach der Auferstehung Jesu auseinanderzusetzen. Davon schreibt er im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, zum Beispiel, wenn er Kapitel 15, Vers 12 sagt, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden sei, wie sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Eine eigentlich erschreckende Aussage, dass es bereits bei den ersten Christen offenen Widerspruch gab gegen das Zeugnis des Paulus und der anderen Apostel, die doch berichten konnten, dass sie dem Auferstandenen selbst begegnet sind. Unklarheit über die Auferstehung schon unter den ersten Christen. Doch wenigstens ein Gutes hatte es. Gab es doch dem Apostel Paulus und den Augenzeugen des Auferstandenen die Gelegenheit, sich ausführlich dazu einzulassen, dazu ausführlich etwas uns zu sagen, was ihn bewegt. Der 1. Korintherbrief, Kapitel 15, ist ein langes, langes Kapitel, wo er das sehr ausführlich gemacht hat. Wir wollen uns heute Morgen auf die Verse 12 bis 20 oder 19 beschränken, wobei der Vers 12 der Ausgangspunkt ist. Der Grund dafür, weshalb auch damals schon von Christen die Auferstehung in Frage gestellt wurde, hatte ihren Ursprung im Denken der Griechen. Damals herrschte nämlich die Meinung, dass das Gute, das Göttliche im Menschen nur die Seele ist, dass aber der Körper das Lästige und das Böse darstellt, den man am liebsten gerne loswerden möchte. Natürlich war es von da ausgeschlossen, dass es eine leibhaftige Auferstehung geben könnte, wenn man noch froh war, diesen elenden Leib endlich mal loszuwerden. Wie geht Paulus darauf ein? Nun, er zeigt die Konsequenzen auf, die das mit sich bringt, wenn es wirklich so wäre, dass es diese Auferstehung nicht gäbe. Zum Beispiel Vers 13 und 14 lesen wir: Gibt es wirklich keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich oder leer, könnte man auch sagen. Ist Christus nicht auferstanden, dann hätte das ganz entscheidende Konsequenzen. Der christliche Glaube steht und fällt nämlich damit, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ob das den Menschen damals wirklich bewusst war? Nun, wenn es um die Auferstehung geht, dann steht oft die Frage im Raum, kann man auch in Gesprächen erleben, nämlich ist es überhaupt möglich, dass jemand körperlich von den Toten aufersteht? Gibt es das überhaupt? Und dann hören wir manchmal den Satz, es ist doch noch keiner wiedergekommen. Also kann Jesus auch nicht von den Toten auferstanden sein. Davon hängt aber eben alles ab, Ob Christus wirklich körperlich auferstanden ist oder nicht, darin entscheidet sich alles. Die Frage nach der Auferstehung und eine Antwort auf diese Frage können wir nicht finden, wenn wir philosophisch vorgehen. Also, erst einmal klären, gibt es überhaupt so etwas wie eine Auferstehung? Ist das überhaupt möglich? Und dann glauben, ob oder nicht Jesus von den Toten wirklich auferstanden ist. Wenn man aber von einer allgemeinen Frage ausgeht, gibt es überhaupt Auferstehung, dann bleibt man damit im Reich der Spekulation. Dann sind das Luftballons, die wir aufsteigen lassen, auf die wir aber keine Antwort finden. Dann bleibt alles ungewiss. Die Antwort der Bibel ist genau andersherum. Sie ist immer konkret, sie ist nie theoretisch. Zuerst konkret Klarheit über die Auferstehung Jesu gewinnen. Und dann lässt sich daraus ableiten, ob die Toten auferstehen oder nicht. Entscheidend ist nicht eine allgemeine Spekulation, sondern eine konkrete Gewissheit, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Hier gibt es Gewissheit zu finden. So geht auch Paulus vor, wenn er fragt, was, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist? Paulus spielt diesen Gedanken einmal bis zur letzten Konsequenz durch. Kurz zusammengefasst schreibt er in diesem Abschnitt, leer oder vergeblich oder gar Betrug ist dann unsere Verkündigung, ist euer Glaube, ist unsere Bezeugung der Auferstehung. Dann sind wir alle ohne Vergebung unserer Schuld. Dann sind wir alle ewig verloren. Ja, dann sind die Jesu-Nachfolger die bedauernswertesten Menschen auf der ganzen Welt. Mit anderen Worten, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, dann fehlt dem christlichen Glauben nicht ein Detail, nicht ein Teil, sondern dann wäre das eben nicht unentbehrlich. Dann könnte man es nicht einfach vergessen. Denn wenn Christus nicht auferstanden ist von den Toten, fällt das ganze Evangelium, fällt unser ganzer Glaube, fällt die ganze Hoffnung wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Jemand hat einmal treffend festgestellt, nimm bei den anderen Religionen den Religionsstifter heraus. Und es wird sich nicht viel ändern, denn es bleibt immer noch das Religionsgebäude übrig. Nimm aber aus dem christlichen Glauben den Gründer Jesus heraus. Dann fällt alles in sich zusammen. Dann bleibt vielleicht eine höhere Moral, die aber niemand wirklich leben kann. Nun, das klingt vielleicht so nach dem Motto, das kann nicht sein, weil es nicht sein darf. Christus muss doch auferstanden sein, sonst wäre doch mein Leben völlig sinnlos und würde ich das gar nicht aushalten in dieser Welt. War Paulus dann vielleicht arbeitslos wäre? Wollte er seine Anhänger nur bei Laune halten? Es geht aber um das andere. Es geht um das Wesen unseres Glaubens, um das Wesen des christlichen Glaubens. Das Evangelium bringt ihm nicht eine neue Moral. Es bringt nicht eine weitere Religion mit vergeblichen Bemühungen, zu Gott zu kommen. Es ist nicht ein Gedankengebäude, das sich irgendwelche ausgedacht haben, dem man intellektuell zustimmen müsste. Sondern das Zentrum, der wesentliche Inhalt des Glaubens, verkörpert sich in einer lebendigen Person, in dem gekreuzigten und dem auferstandenen Jesus von Nazareth selbst. Darum ist unser Glaube nicht, dass wir irgendwelche neuen Wahrheiten glauben oder für wahr halten, Tatsachen, die uns präsentiert werden. Es geht im Glauben um Beziehung zu dem auferstandenen Jesus Christus. Zu einer persönlichen Verbindung zu Jesus zu finden, sich darauf einzulassen. Also steht und fällt der Glaube der Christen damit, ob Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Paulus fährt fort, wir würden als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir gegen Gott gezeugt haben, er habe Christus auferweckt, während er ihn doch nicht auferweckt hat. Der christliche Glaube steht und fällt zweitens damit, ob seine Zeugen, die Zeugen des Auferstehens, der Auferstehung und des Auferstandenen glaubwürdig sind oder nicht. Der christliche Glaube an Jesus beruht darauf, dass die Apostel es bezeugen und es niedergeschrieben haben. Jesus Christus ist uns als Auferstandener begegnet. Wir haben ihn gesehen. Wir haben mit ihm nach seiner Auferstehung auch gegessen und getrunken. Wir waren mit ihm am See Genezareth, was wir vorhin in der Begebenheit gehört haben. Davon erzählen die nachösterlichen Berichte in der Apostelgeschichte und in den Evangelien, nämlich wie er seinen Jüngern erschienen ist, wie sie mit ihm zusammen gewesen sind, wie er mit ihnen sich unterhalten hat, 40 Tage lang über das Reich Gottes. Und Paulus führt in den Versen vor unserem Abschnitt eine Reihe von Zeugen aus, die ihn damals gesehen haben. Er spricht davon, dass 500 Brüder auf einmal ihn gesehen haben, wahrscheinlich in einer Versammlung. Und etliche leben noch, ihr könnt sie fragen. Der christliche Glaube beruht darauf, dass wir den Zeugen des Auferstandenen Glauben schenken. Sagen die, die behaupten, ihnen das Auferstandene begegnet zu haben, die Wahrheit? Oder lügen sie oder haben sie sich getäuscht? Sind die Zeugen des Auferstandenen glaubwürdig oder nicht? Ist die Bibel mit ihrem Zeugnis an dieser Stelle glaubwürdig? An dieser Frage, an diesen Zeugen des Auferstandenen, kommt heute niemand herum, der Klarheit gewinnen will über das, was Ostern geschehen ist. Die biblischen Zeugen sind aus verschiedenen Gründen, nach meiner und vieler Ansicht, glaubwürdig. Zum einen beschreibt die Bibel ihre erstaunliche Veränderung. Dass aus Leuten, die ihn verleugnet haben, die Angst hatten vor den Menschen, mutige Zeugen geworden sind. Dass der schlimmste Christenverfolger Saulus zum Paulus wird, zum Apostel des Auferstandenen, weil er berichtet, dass er Jesus vor den Toren von Damaskus wirklich begegnet ist und fortan in seinem Leben mit dem Auferstandenen zusammen gelebt und gewirkt hat. Zweitens, der christliche Glaube ist ein hoher Anspruch, nämlich Gott zu ehren und seine Nächsten zu lieben. Und das haben die ersten Christen von Anfang an in einer Weise gelebt, überzeugend gelebt, dass man ihnen nicht am Zeug flicken konnte, sondern dass auch durch ihren Lebenswandel deutlich wurde, hier wirkt eine Kraft in ihnen, die nicht aus ihnen selbst stammen konnte. Eine verändernde Kraft ihres Wesens und ihres Lebens. Und die Bereitschaft, für dieses Zeugnis auch ihr Leben zu lassen. Das ist von Anfang an ein Merkmal derer gewesen, die an Jesus, der Auferstandenen, geglaubt haben. Und auch heute ist das so nicht anders. Und diese Bereitschaft, dafür ihr Leben zu lassen, ist nicht Fanatismus, sondern ist Liebe. Diejenigen, die bereit sind, um des Zeugnisses für Jesus zu sterben, unterscheiden sich wie Licht von der Finsternis von heutigen Selbstmordattentätern, die so aus Fanatismus und Hass für ihren Glauben in den Tod gehen. Leben und Sterben aus völliger Hingabe an diesen Herrn ist das Kennzeichen aller lebendigen Christen. Und dieses Zeugnis ist so eindeutig und so klar, dass man daran nicht vorbeikommt. Das rührt tief an die Wahrheit und das Wesen unseres Glaubens. Denn die Wahrheit des Evangeliums, dass Jesus auferstanden ist, kann nicht in einem mathematischen Sinn bewiesen werden. Es gibt keine Beweisführung im mathematischen Sinn. Es handelt sich ja nicht um ein logisches Gedankengebäude, das bewiesen werden muss. Es handelt sich um eine lebendige Person. Und diese Person kann nur bezeugt werden, dass man ihr begegnet ist. Es hängt alles davon ab, ob du den vielen Zeugen Glauben schenkst, die Jesus persönlich begegnet sind damals und die das auch heute aus ihrem Leben bezeugen. Lass dich einreihen in die unübersehbare Zahl der Zeugen Jesu, die durch das Zeugnis anderer Jesus kennengelernt haben und selbst eine persönliche Beziehung gefunden haben, zu der ist Jesus auch in deinem Leben interessiert, in einer liebevollen Beziehung mit jedem Menschen. Wie kannst du herausfinden, ob es stimmt, wenn dein Partner zu dir sagt, ich liebe dich? Forderst du dann Beweise von ihm? Setzt du einen Detektiv darauf an, der sie oder ihn überwacht, was er macht, wenn du gar nicht da bist? Nein, indem du Beweise forderst, wirst du zu keiner Klarheit kommen. Du kannst dich nur darauf verlassen, dass das, was er dir sagt, wahr ist und das Vertrauen darauf, mit ihm wagen, eine Beziehung zu leben. Man kann nur durch Vertrauen in der Liebe leben und nicht durch Beweise. Durch Beweise äußerer, mathematischer, physikalischer, wie auch immer, Art. Darum suche eine persönliche Begegnung mit diesem Jesus. Habe den Mut zu beten, auch wenn du es nicht glaubst, dass Jesus lebt. Jesus, wenn du wirklich lebst, wenn du wirklich auferstanden bist, dann zeige dich mir. Dann gib dich mir zu erkennen. Dann gib mir Hinweise darauf. Und ich verspreche dir im Namen Jesu, dass er diese Frage beantworten wird. Der christliche Glaube steht und fällt damit, ob Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Und er steht mit der Glaubwürdigkeit der Zeugen, die seine Auferstehung weitergeben, bis in unsere Tage hinein. Der christliche Glaube steht schließlich in der Gewissheit, und er braucht die Gewissheit der Vergebung. In Vers 17 und 18 lesen wir: Ist aber Christus nicht auferstanden, ist euer Glaube leer, so seid ihr noch in ihren Sünden. Das sind doch alle, die in Christus entschlafen sind, verloren. Alle, die in diesem Vertrauen leben, dass Jesus auferstanden ist und lebt, sind um ihre Hoffnung und um ihr Heil dadurch betrogen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist auch die Schuldfrage letztlich ungelöst. Aber genügt es denn nicht, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist? Ich möchte einen Vergleich ziehen, den es auch in unserer Zeit noch gibt, nämlich der Vergleich mit einem Bürgen. Da hat jemand für einen anderen eine Bürgschaft übernommen. Und weil sich der nun verschuldet und zahlungsunfähig geworden ist, wird sein Bürger dafür in Haft genommen, als die Schuld fällig wird. Und wenn er sie nicht bezahlen kann, muss er ins Gefängnis. Die Frage ist nun, wann darf der Bürger das Gefängnis denn wieder verlassen? Die Antwort ist, wenn alle Schuld beglichen ist, nicht vorher. Die Entlassung des Bürgers aus dem Gefängnis zeigt öffentlich an, die Tilgung der fremden Schuld ist jetzt tatsächlich vollzogen, ist rechtskräftig und gilt, und derjenige ist von seiner Schuld völlig befreit. Jesus Christus wurde unser Bürger, ließ sich für unsere Schuld, die wir nie und nimmer begleichen können, ist für sie in Haft genommen worden. Er hat sich freiwillig als Bürger zur Verfügung gestellt, für uns nicht nur ins Gefängnis zu gehen, sondern in den Tod zu gehen, indem er das Todesurteil für unsere Schuld übernommen hat. Wäre nun Christus bloß gekreuzigt und gestorben, wäre ein Verurteilter ohne Rechtfertigung gewesen. Erst dadurch, dass Christus das Totenreich wieder verlassen hat, ist offenbar geworden, die Vergebung der Schuld ist rechtskräftig geworden. Wir sind nun frei von aller Schuld, weil alle fremden Ansprüche abgegolten sind an diesem Jesus, weil der Tod ihn nicht halten konnte, sondern weil er für uns alles gebüßt hat. Darum brauchen wir den Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus, um zur Vergebung unserer Schuld zu kommen, um in Gemeinschaft mit Gott zu kommen, ein reines Gewissen zu haben, in Gemeinschaft mit dem Auferstandenen leben zu können. Das ist die Antwort, die Paulus hier gibt. Und deshalb, wenn Christus nicht auferstanden ist, nützt auch seine Kreuzigung uns nichts. Dann sind wir in unserer Schuld verloren. Aber Paulus sagt, Gott sei Dank ist Christus auferweckt worden. Und zwar sagt die Bibel, um unsere Übertretungen willen ist er dahingegeben worden und zu unserer Rechtfertigung auferweckt worden. Damit wir Gott recht sind, damit wir frei von unserer Schuld sein können. Dieser Zusammenhang wird durch die Erfahrung all derjenigen bestätigt, die an Jesus Christus glauben. Erst dadurch, dass sie an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus glauben, sind sie zur Gewissheit ihrer Vergebung gelangt. Erst dadurch sind sie zur Gewissheit gekommen, mit Gott im Reinen sein zu dürfen und ein Kind Gottes werden zu können. Zum Schluss setzt Paulus noch einen drauf und sagt: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, sind wir die elendesten unter allen Menschen. Ein Wort, das man vielleicht missverstehen könnte. Paulus will, glaube ich, nicht in Abrede stellen, dass ein Leben, das nach bleibenden Werten trachtet, nicht auch einen Sinn in sich hätte. Hat es ja, bestimmt. Aber woran denkt Paulus hier? Paulus hat die Kosten im Sinn, die ein Leben in der Nachfolge des Auferstandenen mit sich bringen. Um des Glaubens an dieses Evangelium willen. Er hat manche Entbehrung, manchen Verzicht und manches Leiden ertragen. Hat der Bequemlichkeit abgesagt, zugunsten einer ganzen Hingabe und hat jedes Opfer dafür in Kauf genommen. Warum war er dazu bereit? Warum waren die ersten Christen und die lebendigen Christen immer wieder zu einem solchen entbehrungsreichen Leben denn bereit, was sie sich hätten gut ersparen können? Ihr Lieben, es geschah im Hinblick darauf, dass ihnen mehr als voller Ausgleich dafür versprochen war, nämlich in der ewigen Gemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus von Nazareth. Die vollkommene Gemeinschaft mit dem Auferstandenen vor sich zu haben und Blick darauf zu leben, das gab ihnen die Kraft und die Bereitschaft, ein so opfervolles, entbehrungsreiches Leben um Jesu Willen in Kauf zu nehmen. Daran sieht man, dass der Glaube an den Auferstandenen Kräfte freisetzt, die sonst nicht freigesetzt würden. Und das hat zum lebendigen Zeugnis der ersten und folgenden Christen ganz entschieden beigetragen. Dass sie aus dieser Hoffnung bewegt waren, dass sie aus der Auferstehung heraus von den Kräften der zukünftigen Welt gezehrt haben und von diesen Kräften sich ernährt haben, Inspiration geschöpft haben und unübersehbare Zeichen gesetzt haben für die Menschen, dass Jesus wirklich lebt und dass viele Jesus ihr Leben anvertraut haben. Das ist hier ganz klar zu erkennen. Die Frage ist nun, ob sich bei uns da nicht etwas verlagert hat. Statt der Freude auf die Herrlichkeit, die Freude und Kraft freisetzt, sich voll für die Sache des Herrn einzusetzen, wollen viele Christen es heute schon möglichst bequem, angenehm und behaglich haben in dieser Welt und scheuen sich zu verzichten, scheuen sich opferbereit zu sein, scheuen sich Entbehrung auf sich zu nehmen, Widerspruch auf sich zu nehmen, um Jesu willen. Daran sieht man, dass der Verlust der Auferstehungshoffnung im Leben der Christen immer Folgen hat und das Zeugnis der Christen dadurch entscheidend geschwächt wird. Was bedeutet es uns wirklich noch? Ich frage mich das selbst auch. Was bedeutet es mir noch, dass Jesus auferstanden ist und uns das Ziel der Herrlichkeit mit Jesus, die Herrlichkeit, diese Freude versprochen hat? Was bedeutet mir das noch? Ich glaube, wir brauchen gerade in unserer westlichen Welt, wo vieles im Überfluss ist, wo wir vielfach verweichlich und bequem geworden sind, neu eine Abkehr von der Diesseitsorientierung, eine Hinwendung zu dem Auferstandenen, zu dem Herrn, der wiederkommt, der uns seine Auferstehung, unsere Auferstehung versprochen hat, ein Leben seiner ewigen Gemeinschaft, dass wir um dessetwillen neu bereit werden, unser Leben ihm zum Ganzopfer hinzugeben und nicht scheuen, uns für ihn einzusetzen, nicht Widerspruch, Unannehmlichkeiten zu scheuen, um glaubwürdig die Zeugen dieses Jesus zu sein. Welchen Antrieb, welche eine mächtige Motivation kann das für uns ganz neu werden? Gott schenke es uns, dass wir so aus dem Trott der alljährlichen Auferstehungsfeiern herausfinden, um neu offen zu sein für einen Neuanfang mit diesem lebendigen Auferstandenen. Dass wir uns neu klar machen, das Entscheidende ist die Beziehung zu Jesus, ohne die alles andere Tun völlig wirkungs- und sinnlos ist. Dass wir uns bewusst machen, dass die Zeugen des Auferstandenen glaubwürdig sind, damit wir selbst glaubwürdige Zeugen werden, dass andere wiederum in unserem Leben hingewiesen werden auf darauf, dass Jesus lebt. Dass wir leben in der Gemeinschaft mit ihm, der uns unsere Schuld vergibt, der uns frei und froh macht, damit andere auch Mut fassen, sich von den Lasten befreien zu lassen, die ihr Leben knechten. So schenke es der Herr, dass wir ganz neu eine persönliche Begegnung, eine frohmachende und freisetzende Begegnung mit ihm, der mal verstanden, gewinnen. Dann ist auch dieses Osterfest, dieses Fest Auferstehung, das ist Karfreitag und Ostersonntag, Auferstehungstag, nicht umsonst, sondern kann einen neuen Impuls, eine neue Schubkraft unseres Lebens mit Jesus bringen. Gott schenke es mir, Gott schenke es uns, Gott segne uns diese Auferstehungstage in der Gemeinschaft miteinander mit unserem Herrn. Amen.